Ich lese unseren Predigttext aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist, inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir bitten dich nun, Herr, dass du uns dein Wort auftust, in unsere Herzen schreibst, dass wir es aufnehmen und auf dich sehen und in der Hoffnung auf dich leben. Amen. Die schrecklichen Terroranschläge von Paris vom letzten Wochenende erschüttern die Gemüter. In der Bevölkerung macht sich die Angst breit. Gehört jetzt der Terror bald auch zu Deutschland? Und von Seiten der Mächtigen hören wir eine zweite Kriegserklärung, ausgelöst durch ähnliche Schockbilder wie vom 11. September 2001 und auch eine Ankündigung eines umfassenden Krieges im Nahen Osten. Der Papst und auch andere reden von einem dritten Weltkrieg. Was kommt als nächstes auf Deutschland, auf Europa und die Welt zu? Wir wissen es nicht. Ich auch nicht. Aber wir wissen, wer kommt. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und darum geht es in diesem Predigttext heute. Es ist ein Brief an die Gemeinde Jesu, die von Verführungen bedroht ist. Um einen solchen Angriff der Finsternis geht es in diesem Text. Der Gemeinde Jesu soll nämlich genau diese glückselige Hoffnung der Ankunft Jesu geraubt werden. Der Herr zeigt uns, wie wir darin siegreich sein können. Der erste Punkt. Unser Fundament, Gottes Vorhersagen im prophetischen Wort. Petrus beginnt diesen Abschnitt mit einem Appell an unsere lautere Gesinnung, Vers 1. Dies schreibe ich euch, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Was ist damit gemeint? Man könnte auch sagen, euer aufrichtiges Denkvermögen. Das ist unser Denken, das vom Heiligen Geist geprägt und erneuert wurde. Es ist die Art und Weise, im Sinne Gottes zu denken. Und davon schreibt Paulus in Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unser natürliches Denken ist von der Sünde verfinstert und das muss von Gott erneuert werden durch seinen Geist. Und das geschieht, indem wir uns seinem Wort und seinem Willen unterordnen. Und dann können wir auch prüfen und erkennen, was Gottes Wille ist, indem wir unser Denken von ihm prägen und erneuern lassen. Und einen solchen geheiligten und erneuerten Verstand sollten wir nicht unterbewerten. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und genau das, daran erinnert Petrus hier. Dieses Denken muss aufgeweckt werden, denn es kann auch einschlafen durch Sünde durch weltliche Gesinnung, durch Gleichgültigkeit und vieles mehr. Und wir brauchen deshalb ständig die Erinnerung Gottes, dass wir geistlich nicht einschlafen. So, und nun sagt Petrus, schaltet also euer geistliches Gehirn ein, aktiviert euer geistliches, kritisches Denkvermögen. Wozu, Vers 2? Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Also woran sollen wir denken? An das prophetische Wort. Zwei Teile werden hier genannt. Einmal die heiligen Propheten, das sind die Propheten des Alten Testaments. Und dann zweitens die Lehre der Apostel, das sind die Propheten des Neuen Testaments. Wir haben auch neutestamentliche Propheten. Und davon spricht der Paulus in Epheser 2, Vers 20, wenn er sagt, dass wir erbaut sind auf den Grund der Apostel und Propheten. Also die Apostel sagen im Neuen Testament auch prophetische Worte. Und auch in diesem Text haben wir so ein prophetisches Wort des Apostels Petrus. Es werden uns zukünftige Ereignisse vorausgesagt. Und das ist eigentlich der stärkste Beweis für die Inspiration der Heiligen Schrift. Nur ein allwissender Gott kann die Zukunft kennen. Und die teilt er uns lange vorher mit. Und dann können wir in den geschichtlichen Ereignissen nachvollziehen, wie sich das alles haarklein erfüllt, was Gott vorhergesagt hat. Wörtlich, so wie er es gesagt hat. Zum Beispiel zählt der Bibellehrer Roger Libby über 300 erfüllte messianische Prophezeiungen und über 200 erfüllte Prophezeiungen im Buch Daniel. Und mein Eindruck ist heute, dass über dieses prophetische Wort sehr wenig gesprochen wird in den Gemeinden. Und je mehr sie sich erfüllen, desto weniger Interesse scheint es zu geben unter den Gläubigen. Man sagt, ja, das ist alles so schwierig und so unverständlich und dann gibt es so viele Meinungen und Auslegungen dazu und nur Streit darüber. Lassen wir die Prophetie lieber beiseite, konzentrieren wir uns lieber auf die praktische Nachfolge. Oder man sagt, ja, es ist Endzeit, der Herr kommt bald wieder. Ja, aber dann müsste man sich doch umso mehr mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Und daher stellt uns Petrus bereits am Anfang des zweiten Briefes auf dieses Fundament des prophetischen Wortes. Kapitel 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Also das prophetische Wort ist ein völlig gewisses Licht an einem finstern Ort, also nicht irgend so eine trübe Funzel. Eben weil wir unseren Gott als zuverlässig erlebt haben in der Geschichte, darum ist dieses prophetische Wort auch zu 100% zuverlässig und vertrauenswürdig. Und darum tritt es auch zu 100% so ein, wie Gott es schon vorher gesagt hat. Bis alles erfüllt ist und bis Gott an seinem Ziel ist. Gott hat uns alles Wesentliche im Voraus mitgeteilt, was er tun wird in der Zukunft. Amos 3, Vers 7. Nein, Gott der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und daher ist auch alles, was in diesen Tagen in Deutschland geschieht, von Gott so geplant und zugelassen. Er steckt dahinter, weil er zu seinem Ziel kommen will. Es gehört zu seinem Plan. Und die Prophetie zeigt klar, Gott lenkt die Weltgeschichte und auch damit die Weltpolitik. Es sind nicht die Menschen, es ist nicht der Teufel. Und vor dem Hintergrund des prophetischen Wortes verstehen wir dann auch, dass es letztlich darum geht, in Europa eine neue Ordnung zu installieren, nämlich die letzte antichristliche Weltdiktatur. Und dafür benötigt man große Krisen und die werden bewusst herbeigeführt. Und das sind jetzt die Wehen der Endzeit, die auch in unseren Tagen über Deutschland und Europa hereinbrechen. Nun mag man ja einwenden, ja, ist das nicht alles nur eine Frage der Interpretation der biblischen Prophetien? Da gibt es ja so viele Deutungen dazu und ja, das kann durchaus frustrierend sein. Aber warum ist das so? Weil die Menschen eigenmächtige Deutungen vornehmen. Petrus sagt auch im Kapitel 1, Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also er sagt ganz klar, die Weissagungen der Schrift lassen eigenmächtige Deutungen nicht zu. Aber das hindert die Menschen natürlich trotzdem nicht daran. Und daher kommt die ganze Verwirrung. Und wenn du jetzt frustriert bist und verwirrt von Menschenmeinungen, dann stell bitte nicht das prophetische Wort in Frage, wie manche das tun. Es sind eigenmächtige Deutungen. Und dann lassen wir die menschlichen Meinungen beiseite und wenden uns allein der Bibel, allein seinem Wort zu. Wie sollen wir überhaupt die Schrift verstehen? Ja, wie normale Kommunikation unter Menschen, wie ihr mich auch versteht, also in erster Linie wörtlich. Wir haben dieses wunderbare reformatorische Prinzip sola scriptura. Allein durch die Schrift wird die Wahrheit Gottes erkannt. Nicht durch Kirchenväter, nicht durch Konzilien, nicht durch katholisches Lehramt oder irgendwelche Lehrtraditionen. Und das gilt nicht nur für das Evangelium, sondern auch für das prophetische Wort. Es gilt für jeden, der sich vorurteilsfrei mit dem prophetischen Wort beschäftigen möchte. Also ein wunderbares Beispiel finden wir bei Daniel in Kapitel 9. Da liest also Daniel in Babylon als Gefangener, als Weggeführter in seiner Bibel, Jeremia 25, Vers 12. Und da liest er, dass die Gefangenschaft der Juden in Babylon 70 Jahre dauern soll und dann würden sie zurückkehren. Und nun geht der Daniel hin, schaut in seinen Kalender und rechnet nach. Seit der letzten Wegführung durch Nebukadnezar zählt er die Jahre und stellt fest, die 70 Jahre sind um. Und dann geht er ins Gebet und sagt, Herr, was ist, 70 Jahre sind um, du hast uns verheißen, dass wir wieder zurückkehren sollen. Und dann spricht er dieses Bußgebet und tut stellvertretend Buße für die Sünde der Israeliten, damit der Herr diese Verheißung erfüllen kann, dass sie zurückkehren. Also er nimmt das ganz ernst und wörtlich, was Gott gesagt hat. Er stellt das nicht in Frage. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sollten wir die Prophetie genauso ernst nehmen. Ich möchte noch ein paar Anregungen geben zum Verständnis biblischer Prophetie. Nur so ein paar kurze Anregungen, die euch Mut machen, um euch damit zu beschäftigen. Es gibt einen zeitlichen Ablauf zukünftiger Ereignisse in der Weltgeschichte. Das ist uns von Gott vorhergesagt. Und zwar einmal im Buch Daniel, in diesem Traum Nebukadnezars mit der Abfolge von den vier Weltreichen bis hin dann zum Reich Gottes. Und dann in der Offenbarung, da geht es hauptsächlich um die letzten 7 Jahre des Vierten Reichs, also von den 70 Jahrwochen in Daniel 9, diese letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre. Und das zusammen in Verbindung mit den Endzeitreden des Herrn Jesus ergibt eine biblische Chronologie. Und das ist alles in göttlicher Harmonie miteinander. Und die anderen Propheten, die sind weniger chronologisch, aber die kann man da alle irgendwo einordnen. Die folgenden Verse in unserem Predigttext, die zeigen uns nun, warum das prophetische Wort von so großer Wichtigkeit für uns ist. Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Das ist jetzt die praktische Anwendung für uns. Es geht nicht darum, dass wir Prophetie studieren, um unsere Neugier über die Zukunft zu befriedigen oder irgendwelche Spekulationen anstellen über die nächsten politischen Ereignisse, sogenannte Zeitungsexegese. Das ist einfach nur unnüchtern, das ist ein Missbrauch des prophetischen Wortes. Sondern es geht darum, dass wir Verführungen erkennen. Dass wir erkennen, was gerade los ist. Petrus entlarvt hier eine bestimmte Art von Verführern. Nämlich Spötter, die nach eigenen Lüsten wandeln. Was ist hier gemeint? Also Spott ist ja nicht nur, dass man sich über irgendwas lustig macht. Sondern auch, wenn man etwas nicht ernst nimmt oder sich über etwas hinwegsetzt. Das ist Spötterei. Und Spötter sind es deshalb, weil sie Gott und sein Wort nicht ernst nehmen und eigene Ideen dagegen setzen. Also auch wir könnten zu Spöttern werden, wenn wir Gott nicht ernst nehmen und das, was er sagt. Und mit ihren Lüsten verfolgen sie eigene menschliche und selbstsüchtige Absichten. Die streben meist nach Macht und Anerkennung, sie binden Menschen an sich. Und sagen, Vers 4, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also was ist der Anknüpfungspunkt der Verführer? Es ist die zeitliche Verzögerung der Wiederkunft Jesu. Und das stellen sie jetzt als ein großes Problem für die Gläubigen dar und leugnen einfach die Verheißung seines Kommens. Und die Begründung, alles bleibt in der Schöpfung so, wie es ist. Geht alles so weiter wie bisher. Aber ihre Schlussfolgerung beruht auf einer irrigen Annahme. Sie meinen nämlich, dass die Natur unausweichlich bestimmten Naturgesetzen gehorcht. Es gibt keine übernatürlichen Eingriffe in diese Gesetze. Alles, was auf der Erde passiert, lässt sich durch Naturgesetze auf natürliche Weise erklären. Und das kommt auch im wissenschaftlichen Gewand daher. Wir kennen das alles. Das ist die Evolutionslehre. Ja, die meint nämlich, dass alle Naturvorgänge immer auf die gleiche Weise und in derselben Stärke gewirkt haben wie heute. Deshalb lässt sich alles kausal erklären. Und aus der Evolutionslehre resultieren ja auch Ideologien, ja, auch die Idee, dass der Mensch sich irgendwie höher entwickeln könne. Das übernehmen die ganzen humanistischen Ideologien, die meinen, der Mensch kann sich irgendwie moralisch höher entwickeln und verbessern. Er muss nur das in ihm wohnende gute Potenzial irgendwie zur Entfaltung bringen. Und daraus folgen dann weitere politische und ideologische Heilslehren zur Rettung der Welt. Auch in frommem Gewand. Aber letztlich wird damit Jesus verleugnet als der kommende und der wahre König und Herrscher der Welt. Letzten Endes spielen die falschen Heilsbringer der kommenden antichristlichen Weltdiktatur in die Hände. Mit einem falschen satanischen Heilsbringer, dem anstelle Christus. Es gibt eine beliebte Verführung, auch im evangelikalen Bereich heute, beruhend auf diesem Irrtum. Das ist die Lehre vom gegenwärtigen Reich Gottes. Man meint, unser Ziel sei ein menschliches Friedensreich mit einer institutionellen Einheit aller Christen samt Einheit der Religionen dazu. Weil Gott das ja bisher nicht geschafft hat, dann müssen wir das ja selber in die Hand nehmen. Sie meinen die Welt zu retten, aber nicht durch Verkündigung des Evangeliums der rettenden Gnade, sondern durch politischen und sozialen Aktivismus. Und damit leugnen sie eigentlich die Wiederkunft Jesu. Es ist nicht mehr das zukünftige Reich Gottes mit Jesus als König, der sein Reich aufrichtet, sondern irgendeine pseudo-christliche Utopie. Und da dient uns das prophetische Wort als ein Licht in der Finsternis in zweierlei Hinsicht. Zum Ersten, zum Erkennen. Was sollen wir erkennen? Wir sind zweifellos am Ende der Endzeit. Wir müssen erkennen und verstehen, welche neuen Verführungen von der Finsternis aufgelegt werden. Der Satan setzt in dieser letzten Zeit alles daran, die Gläubigen zu verführen. Sein Ziel ist es, uns abzubringen von der glückseligen Hoffnung auf das Kommen des Herrn Jesus. Und natürlich auch von der Verkündigung des Evangeliums der Gnade Gottes, der Errettung allein aus Glauben. Und daher, lasst uns im prophetischen Wort zu Hause sein, dann erkennen wir solche Dinge eigentlich sehr leicht. Ja, der Geist des Antichristen ist schon in der Welt. Wir sehen, wie die Dinge sich entwickeln in atemberaubendem Tempo auf die neue antichristliche Weltordnung zu. Eigentlich gehört die Zeitung oder die Internetblogs neben die Bibel, damit wir sehen können, wie Gott sein prophetisches Wort erfüllt. Und das Zweite, wozu uns das prophetische Wort dient, das ist der heilige Wandel in der Gottesfurcht. Im Gegensatz zu dem Wandel nach den Lüsten der Verführer. Petrus schreibt dies im Kapitel 3, Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Dazu dient es, dass wir in der jetzigen Zeit heilig und gottesfürchtig leben können. Und damit wir das können, dann müssen wir auch verstehen, was um uns herum passiert, auch in geistlicher Hinsicht vor allem. Dass wir die geistlichen Herausforderungen darin erkennen und darauf richtig reagieren. Und dazu müssen wir auch die Ereignisse beobachten und bewerten mit Hilfe der Prophetie. Indem wir uns fragen, was passiert da jetzt gerade? In welcher Zeit stehen wir? Was sagt uns das prophetische Wort dazu? Und welche Anweisungen werden uns in praktischer, in geistlicher Hinsicht dazu gegeben? Ja, das meint der Herr, wenn er sagt, beurteilt die Zeichen der Zeit. Ja, es hat nichts mit unnüchternen Spekulationen zu tun. Schauen wir gerade nochmal nach Paris. Wo steht in unserer Bibel was dazu geschrieben? Lukas 21, 10 und 11. Dann sprach er, Jesus, zu ihnen. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Was sind Schrecknisse? Es sind schreckliche Ereignisse, die große Furcht verbreiten. Und das lateinische Wort für Schrecken ist Terror. Ja, der Zweck von Terror ist, lähmende Furcht zu verbreiten. Und wie reagiert die Welt darauf? Vers 26, Lukas 21. Menschen sinken in Ohnmacht vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und was ist jetzt unsere Reaktion? Vers 28. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, wir sinken auch manchmal nieder und sind schwach. Aber wir bleiben nicht da unten. Wir richten uns auf, erheben die Häupter, weil unser Erlöser Jesus naht. Das ist also genau das Gegenteil von Furcht, das Gegenteil von Panik, sondern Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen. Das möchte der Herr für uns. Also ihr seht, Prophetie hat nichts mit irgendwelcher abgehobenen Theorie zu tun. Es hat sehr praktisch mit unserem Glaubensleben zu tun. Und darum ist die Finsternis auch sehr eifrig darin, uns das prophetische Wort zu rauben. Und dann werden Christen natürlich anfällig für Verführungen durch falsche Heilsversprechungen. Die Prophetie ist daher überlebenswichtig für die Gläubigen der Endzeit. Und Petrus macht nun deutlich, dass es nicht schwer ist, so etwas zu durchschauen, wenn man nur ein wenig im prophetischen Wort zu Hause ist. Vers 5, unser Predigttext. Dabei übersehen sie, also die Verführer, aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes. Die Verführer unterliegen einem Grundirrtum, der eine offensichtliche Tatsache ignoriert, nämlich dass Gott zweimal wirklich in den Lauf der Schöpfung eingegriffen hat. Gottes Absicht war jedes Mal die Vernichtung des Bösen. Es ist ein Armutszeugnis für diese Menschen, dass sie absichtlich unwissend bleiben. Sie ignorieren die gut bezeugte Tatsache, dass die Erde aus Wasser heraus entstanden ist, durch Gottes Eingreifen. Und das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 1. Da ist davon die Rede, dass Gott die Welt im Anfang erschaffen hat, aus dem Nichts. Ja? Das ist der Beginn der Schöpfung, Urschöpfung. Und im zweiten Vers heißt es dann, die Erde war wüst und leer. Man kann auch sagen, sie wurde wüst und leer. Sie wurde von Wasser bedeckt, wahrscheinlich durch den Fall Satans, der auch schon ganz am Anfang stattgefunden hat. Und aus diesem Chaos heraus hat Gott die Erde dann aus dem Wasser heraus erneut gebildet, in dem Sechstagewerk der Schöpfung. Die Erde bestand inmitten der Wasser, sagt Petrus, wie immer das auch ausgesehen haben mag vor der Sintflut, das wissen wir nicht genau. Es gab irgend so ein Firmament, eine Ausdehnung, um das Wasser der Erde, das Wasser von der Erde zu trennen. Also, erster Irrtum. Die Erde war schon immer so wie heute. War sie nicht. Sie ist erst durch Gottes Eingreifen so geworden. Zweiter Irrtum, Vers 6. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Also der zweite Irrtum, sie wollen die Tatsache der Sintflut nicht wahrhaben. Die ist ebenfalls gut bezeugt in der Geologie, wie auch in der Mythologie der Völker. Es wird aber hartnäckig geleugnet von der modernen Wissenschaft, weil es einfach nicht zur Evolutionslehre passt. Der entscheidende Punkt ist aber, Gott hat zweimal entscheidend in den Lauf der Schöpfung eingegriffen und ihren Zustand dramatisch verändert. Jedes Mal als eine Reaktion auf das Böse. Und damit ist der Hypothese, dass alles so weitergeht wie bisher, jegliche Grundlage entzogen. Ziel Gottes ist das Reich Gottes, das Friedensreich des Messias. Wie in Daniel 2 steht, Vers 34, dass dieses Reich nicht durch Menschenhand aufgerichtet wird. Und wenn man jetzt solche Wahrheiten kennt und die ernst nimmt, dann fällt man auf solche primitiven Verführungen nicht mehr rein. Man muss da gar nicht viel auslegen und interpretieren, sondern einfach nur die prophetischen Aussagen ernst nehmen. Was heißt es nun für die Erde im Blick auf die Zukunft? Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das heißt, Gott wird in der Zukunft wieder auf das Böse mit einer Katastrophe reagieren. Gott hat bisher immer mit Wasser reagiert, um das Böse zu vernichten, ja, das Leben auf der Erde zu vernichten. Aber das zukünftige Gericht, das wird nicht mit Wasser sein, sondern mit Feuer. Vers 10 steht das. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Die Elemente, das sind die Urbestandteile der Materie. Das Feuer ist in der Schrift immer ein Symbol für das Gericht. Während beim Gericht durch das Wasser nur das Leben auf der Erde ausgelöscht wurde, wird beim Feuer Himmel und Erde, also diesseits und jenseits, komplett vernichtet. Bis dahin hat die Erde Bestand durch Jesus. Er ist es, der die Schöpfung zusammenhält. Ja, und die Schöpfung trägt Kolosser 1. Sie wird bewahrt für das Feuer. Gottes Endziel ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, nach Offenbarung. Er repariert nicht einfach die alte kaputte Schöpfung. Er macht sie durch Christus neu. Diese Erde wird einmal vergehen am Tag des Gerichts. Und Gott wird einmal das letzte Gericht halten, Offenbarung 20, das Gericht am weißen Thron. Und danach wird die diesseitige Welt aus Himmel und Erde durch das Feuer endgültig vernichtet. Und dann folgt der neue Himmel, die neue Erde. Wie wunderbar. Und jetzt spricht Petrus wieder zu uns, den Gläubigen, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Es bleibt also immer noch das Problem bestehen, dass das Kommen des Herrn immer noch nicht stattgefunden hat, auch schon 2000 Jahre nach seiner Himmelfahrt. Was machen wir damit? Die Zeit ist nur für uns Menschen ein Problem. Warum? Weil wir zeitliche Wesen sind. Wir sind der Zeit unterworfen. Alles in diesem Universum ist zeitlich. Und Zeit heißt, hat einen Anfang und hat ein Ende. Alles, jeder Vorgang auf der Erde, der Tag, die Nacht, das Leben, dieser Gottesdienst, alles. Die Zeit ist eine Eigenschaft des von Gott geschaffenen Universums. Daher können wir nur in zeitlichen Dimensionen denken, geht nicht anders. Aber für Gott ist das anders. Er ist eben der Zeit nicht unterworfen. Gott ist ewig. Was ist Ewigkeit? Ewigkeit ist im Prinzip ein Zustand ohne Zeit, die Zeitlosigkeit. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Können wir uns nicht vorstellen. Und nun, wie sieht Gott die Zeit? Und das drückt dieser Vers aus mit den 1000 Jahren und dem einen Tag. Gott steht über der Zeit. Er kann sein Handeln über die Zeit ausdehnen oder er kann es straffen. Es spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Bei ihm ist immer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist etwas, was außerhalb unseres Verstehens liegt. Und der Zeitfaktor in der Prophetie, der ist schwierig für uns, weil wir eben der Zeit unterworfen sind. Und deshalb müssen wir die ganzen Ereignisse und Abläufe aus Gottes Sicht betrachten. Zum Beispiel, wenn es heißt in der Offenbarung, die Zeit ist nahe, ich komme bald und so weiter. Dann ist nahe und bald nicht zeitlich zu verstehen, in Tagen oder Monaten oder Jahren, sondern das heißt, ich komme plötzlich, ich komme unerwartet, ich komme augenblicklich. Ja, und da sind wir wieder beim Leben in der Naherwartung Jesu. Also wieder eine sehr konkrete, praktische Bedeutung für uns. Und die 1000 Jahre wie ein Tag in diesem Vers, das ist nicht etwa eine Formel, mit der man Zeitangaben in der Bibel beliebig manipulieren könnte. Die Zeitangaben sind nach meiner Überzeugung alle wörtlich zu verstehen. Jesus war 3 Tage und 3 Nächte im Grab, nicht 3000 Jahre. Ja, und die 70 Jahre babylonisches Exil haben exakt 70 Jahre gedauert. Und ebenso dauert das 1000-jährige Reich 1000 Jahre. Aber warum scheint Gott dann so lange zu zögern mit der Wiederkunft des Herrn Jesus? Gibt Petrus die Antwort in Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Die Spötter meinten, weil das so lange dauert, dass Jesus wiederkommt, ist Gott untätig. Er hat sich aus der Geschichte verabschiedet. Und das veranlasste sie dann, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Lüste zu verfolgen, das heißt, ihr eigenes Ding zu machen, ihr eigenes Reich Gottes aufzurichten. Aber Gott hat andere Absichten. Er will die Geschichte der Menschheit mit einem Gericht beenden. Aber sein Zögern heißt nicht, dass er seiner Absicht jetzt untreu geworden wäre. Gott wartet geduldig ab. Er schenkt den Menschen eine lange Gnadenzeit, sich noch zu bekehren. Das ist das Entscheidende. Gott will nicht, dass einer verloren geht. Er will alle Menschen retten. Sie sollen zur Buße kommen. Und daher dehnt er absichtlich die Zeit der Gnade aus, so lang wie möglich, damit die Menschen jede Gelegenheit haben, errettet zu werden, bevor er die Welt im Feuer des Gerichts vergehen lässt. Alle Gerichte, die uns in der Bibel angekündigt werden, die zeigen eines: Gott will eigentlich nicht das Gericht. Er will retten. Und deshalb warnt er die Menschen lange Zeit vorher und wartet lange zu, damit sie umkehren und damit Gott das Gericht abwenden kann. Lasst uns darin Gottes große Retterliebe sehen, die Menschen vom Verderben zu bewahren. Und wir als Gemeinde, lasst uns die jetzige Gnadenzeit nutzen, dass wir Menschen noch eindringlich zu Jesus einladen. Dass wir sagen, lass dich retten von dem kommenden Zorn. Wir haben noch Gnadenzeit, darum komm heute. Der zweite Punkt, die praktischen Konsequenzen der Naherwartung Jesu. Wir haben es gehört in unserer Schriftlesung in Lukas 12, das Gleichnis von den Verwaltern. Die erste Konsequenz ist, dass wir bereit sind. Was heißt das? Jesus sagt, lasst die Lenden umgürtet und die Lichter brennt. Also das ist ein Zeichen dafür, dass man bereit ist zum Aufbruch, zum Gehen. Wir sollen Jesus jederzeit erwarten. Kann er heute Nacht kommen? Aber sicher, das ist die Grundhaltung der Naherwartung. Und da müssen wir uns fragen, hängen wir noch in irgendeiner Weise an der Erde? Eigentlich ist es doch das größte Glück für uns, den Herrn zu sehen. Es ist doch eine Freude, bei ihm zu sein, ewig bei ihm. Und eine freudige Erwartung sollte doch normal sein. Ich möchte hier Klarstellung beziehen in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn wir Jesus erwarten, dann erwarten wir die Entrückung. Nämlich, dass Jesus seine Gemeinde von der Erde zu sich nimmt, bevor das antichristliche Reich und die göttlichen Gerichte beginnen. Wir erwarten nicht den Antichristen, sondern den Herrn Jesus. Nach meinem Verständnis ist das im Neuen Testament klar bezeugt. Wir als Gemeinde, wir erwarten nicht sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Denn das geschieht nicht plötzlich und unerwartet, sondern das findet statt nach dramatischen Gerichtsereignissen in der Offenbarung, bei der letzten Schlacht von Harmagedon. Also die vorausgehenden Ereignisse und Umstände, die sind klar bezeugt. Aber weil wir nicht wissen, wann er für uns kommt, sollen wir jederzeit bereit sein, wach sein. Und wach sein heißt das Gegenteil von schlafen. Und wenn es in der Bibel immer wieder heißt, er kommt wie ein Dieb, dann betrifft das den Zeitpunkt. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Jesus sagt, ich komme, wann ihr es nicht weint, also wann ihr nicht damit rechnet. Also lässt sich nicht irgendwie aus den Umständen ermitteln. Den Zeitpunkt wissen wir nicht. Hat er uns nirgends angekündigt. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende für uns Gläubige, wir sollen nicht überrascht sein von seinem Kommen, wie von einem Einbrecher, der plötzlich in die Wohnung einbricht. Das wird denjenigen passieren, die nicht mit ihm rechnen. Für die wird es eine Überraschung sein. Und so wie ein Hausherr vorher eine Wache aufstellt gegen den Dieb, sollen wir auch wach sein. Der Hausherr ist vorbereitet, wenn der Einbrecher kommt. Und er bereitet ihm dann einen entsprechenden Empfang. Und diese selbstsichere Aussage der Spötter, der Herr kommt noch lange nicht, machen sich leider auch manche zu eigen, die sich Christen nennen. Es ist aber nicht die Stimme des guten Hirten, der sagt, siehe, ich komme bald. Wer so denkt, der lebt auch so und ist nicht bereit, wenn der Herr kommt. Nun die zweite Konsequenz für uns, dass wir treue und kluge Verwalter sind. Jesus hat uns Aufgaben anvertraut, die wir während seiner Abwesenheit erledigen sollen. Nämlich das Evangelium weiterzugeben und der Gemeinde zu dienen. Der Herr hat Älteste und Hirten über die Gemeinde gesetzt, ihr die verordnete Speise zu geben. Das kommt alles in diesem Gleichnis zum Ausdruck. Sie geben ihnen das Wort Gottes, sie geben ihnen Leitung, Unterstützung, Korrektur. Und bei diesem Tun will der Herr uns finden, wenn er wiederkommt. Er will uns bei der Arbeit finden. Und wenn man jetzt als ein Diener Gottes die Haltung hat, oh, der Herr kommt noch lang nicht, dann führt das dazu, dass wir uns in der Welt anfangen, zu Hause zu fühlen, dass wir uns berauschen in einer weltlichen oder auch in einer religiösen Weise und unnüchtern werden. Es passiert auch, dass geistliche Leiter zum Tyrannen werden. Und sie unterdrücken dann die Geschwister, die ihnen anvertraut sind, missbrauchen sie. Das ganze Thema geistlicher Missbrauch kommt daher, weil man nicht mit dem Kommen des Herrn rechnet, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Und für solche Hirten, in Anführungszeichen, wird die Ankunft Jesu eine böse Überraschung sein, sagt der Herr ganz deutlich. Darum lasst uns so leben und auch so dienen, in einer freudigen Erwartung des Herrn, dass wir ihm jederzeit Rechenschaft geben können über unser Leben. Wir werden alle einmal offenbar werden am Preisrichterstuhl Christi. 2. Korinther 5, Vers 10. Und dort wollen wir ihm Ehre bereiten als ein Werk seiner Gnade, für das, was seine Gnade in unserem Leben bewirkt hat. Darum ist es so wichtig, dass wir immer bereit sind, vor seinem Angesicht leben. Wir wollen schließen mit dem letzten Wort unserer Bibel aus Offenbarung 2, Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du bald kommst. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber wir wissen, dass du kommst. Und du hast uns das heute wieder so klar bezeugt. Hilf uns, Herr, dass wir uns das nicht rauben lassen, dass wir jeden Tag so leben, dass du zu jeder Sekunde kommen kannst, dass wir in dieser freudigen Erwartung sind, deiner Ankunft. Und dass wir diese Hoffnung auch in die Welt hinaus ausstrahlen und verkündigen können. In einer Zeit, wo die Angst immer mehr um sich greift. Danke, Herr, dass du es bewirkst. Zu deiner Ehre, durch deine Gnade. Amen.